Ja, verehrter Herr Generalsekretär, lieber Jens, darf dich erneut ganz herzlich hier in Berlin begrüßen. Eine unserer vielen Gelegenheiten, die wir haben, uns auszutauschen über Verteidigungspolitik, Sicherheit in Europa. Und ich habe gerade eben darüber informiert, dass wir gestern mit den Vertretern von 57 OSZE-Staaten genau über diesen Themenbereich gesprochen haben. Natürlich auch veranlasst durch eine veränderte Sicherheitssituation, die wir beide an unterschiedlichen Stellen beschrieben haben. Die Sicherheitslage hat sich verändert und wir müssen in den Institutionen, in denen wir arbeiten, darauf reagieren. Du als Generalsekretär der NATO, wir im Augenblick als Vorsitzland der OSZE. Was die NATO angeht, so will ich mich, lieber Jens, ausdrücklich bedanken für dein Management, deine glückliche Hand im Vorfeld und während eines in der Tat nicht einfachen NATO-Gipfels in Warschau. Ich weiß, und wir haben uns im Vorfeld mehrere Male unterhalten, dass es nicht ganz einfach war, hier zu einer Übereinstimmung zu kommen, insbesondere was die Vorbereitung der NATO angeht, stärkere Präsenz der NATO im östlichen Bereich der NATO. Und ich glaube, wir haben am Ende miteinander, und das ist nicht nur meine Bewertung des NATO-Gipfels, eine sehr vernünftige Balance gefunden zwischen den zwei großen Säulen der NATO-Philosophie, Deterrence auf der einen Seite und Dialogangebote auf der anderen Seite. Wir sind in Deutschland auch sehr dankbar darüber, dass du zu denjenigen gehörst, die daran erinnern, dass trotz aller Gefährdungen und trotz aller Risiken, die wir sehen und die niemand unterschätzt, der Dialogaspekt nie vergessen werden darf. Und ich bin froh, dass auch dank deiner Hilfe immerhin auf der Botschafterebene der NATO-Russland-Rat wieder in Gang gekommen ist. Wir haben uns auch darüber unterhalten, auch nicht heute zum ersten Mal, dass wenn wir Dialogangebote machen, es zwischen Deterrence und Dialog immer einen Unterschied gibt. Deterrence ist konkret, dazu haben wir die Entscheidungen getroffen, auch zur verstärkten Präsenz. Dialog müssen wir mit ähnlich konkreten Angeboten unterlegen und dieses Ziel verfolgt ein Vorschlag, den ich in der vergangenen Woche in der Öffentlichkeit gemacht habe und der Überlegung folgt, wo sind die Felder, über die wir uns von Seiten der NATO oder der OSZE mit Russland unterhalten können. Und ich glaube, es gibt eine Sorge, die ich teile, dass wir seit vielen Jahren im Grunde genommen das Gespräch über Rüstungskontrolle verloren haben, jedenfalls nicht aktiv unterlegen. Und das scheint mir ein Feld zu sein, auf dem wir mindestens versuchen müssen, auch die russische Seite zu testen, ob hier die Bereitschaft besteht, mit uns wieder über Aspekte der gemeinsamen Sicherheit ins Gespräch zu kommen, um sicherzustellen, dass wir nicht in alte Konfrontationslinien zurückfallen. Dass darüber natürlich steht, dass wir den eigentlichen Anlass für die veränderte Sicherheitslage nach der Annexion der Krim, den Ukraine-Konflikt, lösen müssen, steht außer Frage. Und lieber Jens, ich kann dir versichern, dass wir nicht nur mit großem Zeitaufwand, sondern mit Ehrgeiz und Einsatz dabei bleiben, hier Wege zu finden, um zu einer Lösung zu kommen. Du hast das Wort.
Thanks so much, Frank Walter, and thank you for once again hosting me here in Berlin. I have visited Berlin several times as Secretary General, and every time I appreciate the meetings with you. We are close friends. We have been working together for many years, and I also appreciate very much your strong commitment to the efforts of the NATO alliance to pursue the dual track of both strong deterrence defense and a dialogue at the same time. And I absolutely agree with you that the Warsaw summit was a very strong expression of the unity in the alliance, supporting this dual track approach with deterrence and defense. And Germany, which is at the heart of Europe and at the heart of the NATO alliance, is a key ally, and I appreciate so much our close cooperation. You are making significant contributions to different NATO operations, from Afghanistan to Kosovo to the Aegean Sea. You are playing a role in enhancing defense of our allies in the East, Germany being a lead nation for one of the battalions we are going to deploy in the eastern part of the alliance. And I in particular appreciate your strong personal commitment to the work and the efforts to find a peaceful, negotiated solution to the conflict in Ukraine. This is important for Ukraine, but it is, of course, also important for the whole of Europe and for our common security. At the time when the world has become more dangerous, Germany is stepping up to help maintain a peaceful order in Europe, and that is something I appreciate very much. We have just discussed our relations with Russia, and Russia's illegal annexation of Crimea and its continued support for separatists in eastern Ukraine have shaken the peaceful order in Europe. At the same time, we cannot simply shut the door on Russia. Russia is our biggest neighbor and will be integral to future European security. NATO will continue to balance strong defense with meaningful dialogue. This is in our own interest. Talking to Russia allows us to clearly communicate our positions and avoid the potential for accidents and misunderstandings. I'm grateful to Minister Steinmeier for supporting this dual-track approach of pursuing strong defense and dialogue together. Frank-Walter, I welcome your recent proposal to engage Russia in renewed talks on conventional arms control in Europe. It is a timely initiative and it provides valuable ideas for allies to consider. We need to update the rule book of European security. We need more military transparency to prevent incidents and accidents spiraling out of control. Allies are also working to update the OSCE's Vienna document on military transparency. As current chair of the OSCE, Germany is driving that process, and you personally, you are playing a lead role in enhancing the agenda of transparency and risk reduction in Europe. NATO can play an important role in reducing risk and promoting increased transparency. So, Frank-Walter, I look forward to continuing our work, to continue to work with you to address all these important issues.
Thank you. Thanks.
Christoph Sauter von der DPA. Herr Scholtenberg, Herr Steinmeier hat vergangene Woche neue Rüstungskontrollgespräche vorgeschlagen. Es gab gestern am Rande der OSZE-Gespräche in Potsdam auch schon Kritik an diesem Vorschlag, nämlich, dass er zu früh komme, weil Russland bestehende Verträge schon nicht einhält. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie von diesem Vorschlag halten und auch von der Kritik der USA. Und Herr Steinmeier, an Sie die Frage. Der Spiegel berichtet heute, dass die Bundesregierung sich von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren wolle. Ist dem tatsächlich so? Und welche juristische oder politische Bindung hat denn eigentlich diese Resolution für die Bundesregierung?
I welcome the initiative and the proposals of Minister Steinmeier. I welcome it because we need to avoid a new arms race, we need to avoid a new Cold War, and therefore we need to also look into how we can make progress on the arms control agenda. Of course, there are many obstacles, there are many problems, there are many unsolved issues, but the initiative from Frank-Walter Steinmeier, the Minister Frank-Walter Steinmeier, is about starting a process where we can look into different proposals, and he put forward some proposals in his article, his op-ed, and then it is for NATO allies to consider and to discuss how we can move on and how we can relate to the different proposals. There is no contradiction between both focusing on how we can implement and make sure that existing agreements are respected, and at the same time looking into how we can modernize and improve those agreements. For instance, we have the Vienna document on transparency and risk reduction, and we have to look into both how we can make sure that the existing agreements are respected, and at the same time how we can modernize that document so it takes into account new facts and new realities. For instance, we have much more use of snap exercises, and that is a loophole in the existing Vienna document. So we should consider how we can do something with those loopholes, for instance, introducing snap inspections, snap observations of snap exercises. So there's no contradiction between urging the respect of existing agreements and at the same time looking into how we can modernize and update them.
Ja, was die Beziehungen zur Türkei angeht, so muss ich nicht erklären, dass es zurzeit viele Reibungsflächen gibt. Nicht erst seit dem versuchten Putsch und der Aufarbeitung, die in der Türkei stattfindet. Die Reibungsflächen gab es vorher, einige neue sind hinzugekommen. Selbstverständlich ist es auch Aufgabe der Außenpolitik, solche Reibungsflächen, wo sie bestehen, zu vermindern und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu suchen, die Beziehungen zur Türkei aufrecht zu erhalten und mit einer Zukunftsperspektive zu versehen. Wir hatten zuletzt in den Gesprächen den Eindruck, dass dieses Interesse auch in der Türkei besteht. Die Felder, über die wir mit der Türkei zurzeit reden, sind viele, natürlich auch über die Verhaftungen, die es in der vergangenen Zeit bei Lehrern, Soldaten, Wissenschaftlern gegeben hat. Die Erwartung, dass die Aufarbeitung nach rechtsstaatlichen, die Aufarbeitung in den Strafverfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen verläuft. Ich bin dankbar, dass der Präsident des Europarates sich dieser Frage intensiv angenommen hat und in der letzten Woche da war, der Präsident des Europäischen Parlaments. Gestern, wir reden mit der Türkei über die Beachtung und Respektierung des Flüchtlingsabkommens und über verschiedene andere Fragen, darunter auch die Frage der Türkei, welche Bindungswirkung Resolutionen des Deutschen Bundestages hat. Dazu hat sich der Deutsche Bundestag immer wieder auch selbst geäußert. Erstens, der Deutsche Bundestag hat natürlich jedes Recht und die Freiheit, sich zu politischen Fragen zu äußern. Der Bundestag sagt aber auch selbst, dass nicht jeder Resolution eine rechtliche Bindungswirkung zukommt.
Andreas Rinke von Reuters, ich hätte eine Frage an beide, vor allem Herr Steinmeier. Es gibt aus Osteuropa jetzt mittlerweile die Forderung nach einer europäischen Armee, nachdem gerade Ungarn und Tschechien diesen Vorschlägen früher, die Sie ja auch gemacht haben, nicht sehr aufgeschlossen waren. Glauben Sie, dass es durch die Brexit-Entscheidung jetzt eine echte Chance gibt, dass wir in der EU zu gemeinsamen Streitkräften kommen? Und was wären die ersten Schritte dorthin? Und Herr Generalsekretär, sehen Sie das in Widerspruch zu den Zielen der NATO?
Ja, wenn ich das kurz kommentieren darf, Sie haben ja darauf hingewiesen, das ist für die SPD keine ganz neue Idee. Wir haben sie in der Vergangenheit auch häufiger zum Gegenstand eigener programmatischer Erklärungen gemacht. Es kommt in der Tat ein neuer Wind in diese Debatte, nicht nur aus Osteuropa, und nicht immer unter dem Stichwort der europäischen Armee, aber wenn Sie das Papier des italienischen Außenministers aus der vorletzten Woche über die Erneuerung Europas sehen, so findet sich dort viel, was ich gemeinsam mit dem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault aufgeschrieben habe an Vorschlägen für die Erneuerung der EU im Bereich Migration und Flucht im Bereich Sicherheit, aber ganz besonderes Augenmerk dort in diesem Papier von Paolo Gentiloni auf verstärkte europäische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen. Insofern, ja, wir haben ein deutlich größeres und gewachsenes Interesse bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nicht immer unter dem Stichwort der europäischen Armee, aber verstärkter europäischer Zusammenarbeit.
NATO and the European Union are faced with the same security challenges, and we share territory, and we also share member states. More than 90% of the population in the European Union live in a NATO country. So I believe that to strengthen the defense capabilities and capacities of European allies, it's good for the European Union, it's good for NATO at the same time. And I'm strongly pushing for strengthening cooperation between European allies. I welcome also the strengthening cooperation between NATO and the European Union. We agreed on that in Warsaw, where President Tusk, President Juncker and I signed the joint declaration, underlining and outlining how we can enhance the cooperation between NATO and the European Union. And I also welcome closer cooperation inside the European Union among different EU members on defense and security issues. The thing we have to avoid is duplication. So we have to complement each other. And for me, it is important that we cooperate more closely, but that we avoid duplication of the efforts of the European Union and NATO. And I'm certain that we will be able to find ways to do that in a way that benefits both Europe, NATO, European Union and NATO at the same time.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Stoltenberg.